SWR 2 Tandem.
Heute stellen wir Ihnen eine alte Dame vor, die im April ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Es ist die in Hamburg lebende Jüdin Dorothea Bug. Sie gilt als Kämpferin für eine humane Psychiatrie in Deutschland, nachdem sie in der Nazizeit schwer misshandelt wurde und mit 19 Jahren sterilisiert und für psychisch krank erklärt wurde. Nach dem Krieg und dem Ende der Gewaltherrschaft hat Dorothea Bug ihren eigenen Weg gefunden, hat sich schon in den 1960er Jahren für menschenwürdige Bedingungen in den deutschen Psychiatrieeinrichtungen engagiert und gründete 1992 den Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Hans Rubenig hat sie in Hamburg besucht. Dorothea Bug.
Ja, wissen Sie, ich bin jetzt eigentlich sehr froh, dass ich vieles erlebt habe, was ich seinerzeit schrecklich fand. Zum Beispiel wollte ich ja Kindergärtnerin werden. Aber ich glaube, Kindergärtnerin ist sehr schön, wenn man jung ist. Und ich war ja eine begeisterte Bildhauerin. Und das hat mir unheimlich auch geholfen. Ich bin ja zwangsstudiert worden in Bethel bei Bielefeld. Und das Schlimmste war ja, dass man da als minderwertig abgestempelt war.
Dorothea Bug, rückblickend auf ihr Leben.
Ich bin Thomas Bock und habe Dorothea früh kennengelernt und wir haben viel zusammen gemacht, Psychose-Seminare gegründet und Dorothea Bug war für mich die wichtigste Lehrerin, allein schon um zu begreifen, dass Psychose keine Zerstörung ist, sondern das Selbst ist, sondern eben ein Weg, das Selbst zu finden. Vielleicht auch ein Umweg.
Professor Thomas Bock, Leiter der Spezialambulanz für Psychosen und bipolare Störung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Es gab in der Community, in der Fachgruppe der Psychiater eine kleinere Gruppe, die eben gerade zum großen Teil nicht aus den universitären psychiatrischen Kliniken kam, sondern aus den Anstalten, dort tendenziell eher aus der Assistentengruppe, die sehr reformorientiert waren, gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, wir müssen eine ganz, ganz grundlegende Versorgungsänderung haben. Und diese Psychiater haben den Kontakt gesucht mit Patienten und sich gemeinsam artikuliert in den späten 60er und Anfang der 70er Jahre. Und da hat eben Dorothea Bug eine sehr, sehr wichtige Rolle auch gespielt.
Professor Volker Röhlke, Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Gießen.
Liebe Dorothea Bug, Ihre Erfahrung und Ihr Leben sind eine unschätzbare und einmalige Hilfe für Betroffene und Nicht-Betroffene. Sie sind dadurch eine Hoffnung für viele Menschen und das ist wichtiger als alles andere. In herzlicher Verbundenheit, Ihr Ernst Klee.
Ernst Klee, NS-Forscher und Journalist. Dorothea Bug ist eine Kämpferin. Fast ihr ganzes Leben hat sie sich eingesetzt für eine humane Psychiatrie in Deutschland. Und sie hat vielen Menschen Mut gemacht, die in psychiatrischen Kliniken menschenunwürdig behandelt wurden. Am 5. April 2017 ist Dorothea Bug 100 Jahre alt geworden. Einen Tag zuvor habe ich sie besucht. Anfangs habe ich ein mulmiges Gefühl. Seit meinem letzten Besuch sind 5 Jahre vergangen. Damals lebte sie in ihrem Gartenhäuschen und sprühte vor Lebensfreude. Nun ist sie in einem Pflegeheim untergebracht. Dorothea Bug erzählte mir damals viel aus ihrem Leben. 1936 diagnostizierten NS-Ärzte bei ihr eine Schizophrenie. Dorothea Bug musste in eine psychiatrische Anstalt.
1936 bin ich nach Bethel gekommen, das war ja Ostern da um diese Zeit. Es hieß damals, man darf nicht mit uns sprechen, dann bricht eine Psychose erst recht aus. Und dann wurden wir nur in die Betten gesteckt. Ich habe auch Monate im Bett gelegen, ohne eine Tätigkeit. Und manche lagen jahrelang im Bett. Stellen Sie mal vor, da musste man ja verblöden.
In den Bodelschwingschen Anstalten in Bethel bekam sie die Praktiken der damaligen Psychiatrie zu spüren. Hier gab es Sprechverbote, Dauerbäder und Kaltwassergüsse, wenn die zur Untätigkeit verdammten Patienten unruhig wurden.
Dann gab es noch die nasse Packung, die war noch schlimmer. Da wurde man in ein Betttuch so fest eingebunden, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Und nun wurde durch die Körperwärme das Betttuch heiß, nicht? Und dann heiß und sie konnten sich nicht bewegen. Also ich schrie vor Empörung, ich fand das so unglaublich.
Was die Patienten besonders belastete, die Ärztinnen und Ärzte sprachen nicht mit ihnen. Und sie ahnte nicht, was ihr noch bevorstand. Sie wird zwangssterilisiert werden. Schon 3 Jahre bevor Dorothea Buck nach Bethel kam, schaffte die nationalsozialistische Regierung in Deutschland die rechtliche Grundlage für Zwangssterilisationen. Arthur Gütt, zuständig für Volksgesundheit im Reichsinnenministerium, verkündete im Juli 1933 stolz über den Rundfunk:
Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden.
Wer geistig oder körperlich behindert war, sollte keine Kinder mehr bekommen, um nicht, wie es hieß, den gesunden Volkskörper zu schädigen. Diese Idee war damals nicht neu, wie Professor Volker Rülke weiß. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Gießen.
Dieses Gesetz ist nicht von den Nationalsozialisten erfunden worden, sondern es gab schon viele, viele Jahre vorher nicht nur in Deutschland, sondern international Forderungen von Ärzten und anderen, Biologen zum Beispiel, Statistikern, den sogenannten Eugenikern oder Rassenhygienikern, zum Schutz der Bevölkerung vor einer biologischen Qualitätsverschlechterung solche Gesetze zu erlassen, zur Sterilisation von denjenigen, die erbkrank sind. Solche Gesetze gab es schon, sowohl in den USA als auch in Skandinavien und im Schweizer Kanton Waadt.
Kritik an diesem Gesetz gab es in Deutschland kaum, ganz im Gegenteil.
Sondern die neue Regierung hat dafür auch noch Propaganda gemacht, in Wochenschauen, in Volkshochschulkursen, bis hin zu Rechenaufgaben in den Schulbüchern. Wie viel Geld kostet ein Erbkranker, die sozialen Kassen? Und was würden wir alles sparen, wenn die sich nicht fortpflanzen würden in den nächsten Generationen? Das waren die Rechenaufgaben und damit hat man eben sehr deutlich gesagt, diese Leute, die Erbkranken, die dann psychische Störungen haben oder möglicherweise eben behindert sind oder kriminell werden, die kosten uns viel Geld, wir können das Geld sparen und das kommt euch, gesunden Volksgenossen, zugute, wenn wir hier ganz konsequent dieses Gesetz anwenden.
Das Gesetz wirkte. Es begann eine Hetzjagd. Hausärzte, Pfleger, Fachärzte und Hebammen waren nun verpflichtet, sogenannte erbkranke Menschen zu melden. Am Ende waren schätzungsweise 360 bis 400.000 Menschen, vorwiegend Frauen, zwangssterilisiert. Und über 6.000 starben infolge von Komplikationen bei dem Eingriff. In Bethel wusste Dorothea Buck nicht, wie lange sie bleiben wird. Sie war völlig isoliert. Zu ihrer Mutter hatte sie lange Zeit keinerlei Kontakt.
Nach 11 Wochen kam meine Mutter. Da kam ich zum ersten Mal in das Besuchszimmer. Dann wurde mir also gesagt, meine Mutter sei da nach 11 Wochen. Aller Besuch wurde im Besuchszimmer abgefertigt. Jetzt durfte niemand auf die Station, auch nicht, um zu sehen, wie trostlos da die eigenen Angehörigen da nur verwahrt wurden.
Bevor sie ihre Mutter sah, musste Dorothea Buck vor 3 Männern antreten, dem sogenannten Erbgesundheitsgericht. Die begutachteten sie und ordneten dann die Zwangssterilisierung an.
Meine Mutter wurde dann nun vor die Wahl gestellt, entweder meiner Station zuzustimmen oder mich bis zum 45. Jahr in der Anstalt zu lassen. Und da hat sie gesagt, das ist ja noch viel schlimmer und hat natürlich zugestimmt.
Ihre Tochter erzählte sie nichts davon. Dorothea Buck.
Ich sehe heute noch die Narkoseschwester über mich gebeugt und dann kriegt man ja diese Spritze. Und ich wachte dann wieder auf und hörte immer noch nicht, dass ich zwangssterilisiert worden bin. Das habe ich von einer Mitpatientin erfahren. Das war eine Diakonisse, die nach einem Autounfall schon lange da lebte und mir dann erzählte, dass ich zwangssterilisiert worden war. Und da war ich natürlich total, total verzweifelt auch.
Dorothea Buck war verzweifelt, aber arbeitsfähig. Durch diese Einstufung entging sie der Euthanasie, die zwischen 1939 und 1945 insgesamt 250 bis 300.000 psychisch-geistig und körperlich behinderte Menschen zum Opfer fielen. An diesen Tötungen beteiligt waren zahlreiche ärztliche Gutachter, darunter auch Professoren für Psychiatrie. Einige von ihnen wurden nach Ende des Zweiten Weltkrieges sogar Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, der DGPPN. Erst 2010, als Professor Frank Schneider den Vorsitz hat, beginnt die Gesellschaft, ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. Und gefragt sind nun auch die Erfahrungen der Betroffenen, auch die von Dorothea Bug. Sie gründete 1987 schon den Bund der Euthanasie-Geschädigten und Zwangssterilisierten und kurze Zeit später den Bundesverband Psychiatrie Erfahrene.
Das ist ja auch ein Credo von Dorothea Bug, dass man eben nicht über Betroffene, sondern immer mit Betroffenen spricht, dass wir auch gerade im Bereich der Aufarbeitung der Psychiatrie im Nationalsozialismus, was da alles an Schrecklichkeiten passiert ist, dass wir da, soweit es geht, eben mit Betroffenen Kontakt haben müssen und sollen. Und da ist halt Dorothea Bug eine ganz, ganz wichtige Person für.
Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde bat Frank Schneider die Opfer und deren Angehörige um Verzeihung für das Leid und das Unrecht, das ihnen im NS-Staat angetan wurde. Und er kritisierte auch das lange Schweigen und Verdrängen der Gesellschaft nach 1945. Ich habe nun das Pflegeheim erreicht, in dem Dorothea Bug untergebracht ist. Thomas Bock, ihr langjähriger Begleiter, kommt angeradelt. Zusammen gehen wir durch die Eingangstür und betreten das Zimmer von Dorothea Bug. Auf Tischen und Ablagen wimmelt es von Blumensträußen und Glückwunschkarten. Wir rücken an ihr Bett.
Ich hatte ja mit 14 Jahren schon meinen ersten Kinderspielkreis neben der Schule. Da hatten wir noch Sonnabend Schule und Sonnabendnachmittags hatte ich den Kinderspielkreis. Das waren benachteiligte Kinder. Und dann hatte ich von einer Familie sogar 4 Kinder. Die älteste war genauso alt wie ich. Aber ich steckte mir die Haare dann auf und war dann die Tante Thea. Naja, und da haben wir eben alles Mögliche gemacht. Das war sehr schön. Aber wenn man dann mit 60 Jahren auch Kindergärtner oder Hochnerin oder was, ich weiß nicht, ob das so positiv ist.
Was sie in ihrer Kindheit zum Spaß erprobte, wollte sie nun auch werden. Mit 19 Jahren ließ sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden. Sie lebte mit ihren Eltern und Geschwistern in Norddeutschland auf der ostfriesischen Insel Wangerooge. Ihr Vater war Pfarrer. Alles schien für sie nach Plan zu verlaufen, doch dann bekam sie Visionen. Sie glaubte etwa, es stünde ein großer Krieg bevor und sie verspürte eine innere Unruhe, die immer größer wurde. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr eine Schizophrenie. Inneren Impulsen folgend lief sie nachts ins Wattenmeer. In ihrer Autobiografie auf der Spur des Morgenstern erinnert sie sich daran an jenes Erlebnis in den Dünen 1936. Das Buch schenkte sie mir bei meinem ersten Besuch.
Am 9. April 1936 trieb es mich in die Dünen hinaus. Seit einigen Wochen erlebte ich diese starken inneren Impulse. Ich folgte ihnen bedingungslos, denn ich empfand sie als Führung nach dem Pauluswort, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die Nacht verbrachte ich in einer Dünenmulde, es war kalt. Von Zeit zu Zeit stieg ich hinauf auf die Düne, um den Aufgang eines, danach eines zweiten Sternes über dem Horizont des Wattes zu beobachten. Waren es Venus und Merkur? Im Morgengrauen, als der Stern hoch am Himmel stand, zog ich mein Zeug aus und verscharrte es im Sand. Ende meiner Eitelkeit. Nur den neuen Wintermantel behielt ich an. Dann ging ich dem Morgenstern nach, den Johannes am Ende seiner Offenbarungen mit Jesus identifiziert hat. Ich ging zuerst am Deich entlang, dann ins Watt hinein. Ich lief genau auf der Leuchtspur, die der Stern ins feuchte Watt warf, und erklärte mir den Sinn dieses Ganges als vorausgeworfenes Zeichen einer einzuholenden Entwicklung.
Dieses Erlebnis vom April 1936 veränderte ihr Leben grundlegend. Dorothea Bug kam nach Bethel in die psychiatrische Anstalt.
Es war ein Haus, wo ich damals war, Haus Magdala. Das gehörte den Schwestern, die Diakonissen. Hat man ja heute, glaube ich, kaum noch Diakonissen. Damals war es vielleicht dieses Haus, da wohnen ja auch die Schwestern, das war ganz familiär. Aber wir armen Schizophrenen oder Psychotiker, wir hatten es ganz schlecht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es ein Krankenhaus war. Es fehlte ja jedes Gespräch, jede Behandlung, eine normale Behandlung. Und dann fragte ich, ob die hier alle die Syphilis hätten. Und dann sagte der Chefarzt, woher weißt du das denn? Und dann sagte ich, aus dem Hauswirtschaftslexikon. Aus dem Hauswirtschaftslexikon. Das war das einzige Gespräch, was ich in 9 Monaten mit den Ärzten geführt habe.
Dorothea Buck erlebte von 1936 bis 1959 insgesamt 5 schizophrene Schübe und lernte verschiedene psychiatrische Einrichtungen kennen. Und sie erlebte, wie menschenunwürdig mit Patienten umgegangen wurde. Sie wurden ans Bett gefesselt, mit Elektroschocks behandelt und mit Medikamenten ruhig gestellt. Ihr selbst gelingt es, in einer Selbstheilung ihre Psychose zu überwinden. Was sie alles in den psychiatrischen Kliniken erleiden musste, animiert sie dann dazu, sich für eine menschenwürdige Psychiatrie einzusetzen. Eine Psychiatrie, in der der Patient im Mittelpunkt steht. Es ist eine sprechende Psychiatrie, bei der Medikamente eher eine untergeordnete Rolle spielen. Das sieht Thomas Bock ähnlich, der neben mir sitzt und sich nun in das Gespräch einschaltet.
Die meisten sind ernüchtert, dass die Medikamente eben nicht das große Heil wirken und dass sie vor allem auch einen großen Preis haben, dass sie viele Nebenwirkungen haben. Das heißt, insgesamt ist die Psychiatrie gezwungen, umzudenken, was müssen wir denn noch tun oder stattdessen tun? Wie müssen wir Menschen begleiten? Wie müssen wir ihnen auch helfen, sich wieder zu orientieren?
Professor Thomas Bock, Leiter der Spezialambulanz für Psychosen und bipolare Störung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kennt Dorothea Buck schon lange. Von ihr, sagt der Psychologe, habe er viel gelernt. Die Kernpunkte einer humanen Psychiatrie.
Erstens, dass man nicht über Patienten und auch nicht über Angehörige redet, sondern mit ihnen. Und dass Psychosen nicht eine Erkrankung ist, sondern jeder Mensch eine ganz unterschiedliche Form hat. Dann, dass jeder Mensch psychotisch werden kann. Das ist in uns Menschen angelegt, diese Möglichkeit, aus uns herauszutreten und uns zu verlieren, zu zweifeln und zu verzweifeln, das gehört zum Wesen des Menschen und die einen machen Gebrauch davon und die anderen nicht.
Würde die Psychose die Psychiater selber treffen, würden sie auch besser verstehen, was es bedeutet, schizophren zu sein, meint Dorothea Buck. Wichtig sei es, Schizophrenie nicht als etwas Krankes, sondern als Teil der Persönlichkeit zu erkennen.
Und das ist eben das Allerwichtigste eigentlich, dass man den Patienten fragt, was ist vorausgegangen, damit man die Sinnzusammenhänge zwischen Psychoseinhalten und vorausgegangenen Lebenskrisen erkennt. Und das muss erforscht werden, denn ohne eine seelische Krise kommt bestimmt keine Schizophrenie. Und dann bricht das Unbewusste, das normalerweise Unbewusste, das wir ja aus unseren Nachtträumen kennen, mit ihren symbolischen Werten auf ins Bewusstsein. Und es ist eine ganz andere Art des Denkens. Wir kennen es von den Künstlern. Viele Künstler sagen ja, wir haben das erlebt, dass es uns plötzlich überfiel.
Eingebungen, Stimmen können so aus dem Unbewusstsein hervortreten. Und sie müssen nicht Zeichen einer Psychose sein. Sie können auch kreativ genutzt werden.
Ich kann mich ausdrücken, aber manche können das nicht so gut. Und die können es zeichnen und malen. Hildegard Wohlgemuth ist ja eine Lieblingsschizophrene von Thomas. Die hat das ja auch so wunderbar gemacht. Nicht? Die konnte einfach ihre Gefühle und alles, was sie ausdrücken wollten, malen. Und dass man dann in der Mitte dann eben DIN A4-Blätter hätte und Malzeug, sodass sie alle entweder mit Wort oder mit Stift ausdrücken, was sich bei ihnen verändert hat. Und dass man darüber spricht und dass sie da so Fibel machen, Fibel der Schizophrenie. Und in jeder Gruppe wäre die anders, weil ja immer die Erfahrungen andere sind. Und dann würde man später aus all diesen Fibeln eine heraussuchen, die für alle gelten könnte.
Vor kurzem erschien ihr Buch mit herzlichen Grüßen, Ihre Dorothea Buck. Der Band dokumentiert den Briefwechsel zwischen ihr und Menschen, die bei ihr Rat suchen und Trost und Hilfe finden.
Liebe Frau Kose, haben Sie schon einmal versucht, sich selbst zu helfen, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit von sich selber ab auf andere hilfebedürftige Menschen richteten? Die große Gefahr ärztlicher Etikettierung als seelisch krank besteht für die Betroffenen darin, dass sie es dann selbst glauben und sich unnütz in dieser Welt der Tüchtigen vorkommen müssen. Vielleicht kennen Sie einen hilfebedürftigen Menschen, etwa einen schwerbehinderten Menschen, dem Sie vorlesen könnten. Indem Sie gemeinsam in eine Bücherhalle gehen und ein Buch leihen würden, das Ihnen beiden besonders gefällt, und sich nun auf den Text konzentrieren müssen, auf das Gespräch über den Text, vergessen Sie für diese Zeit Ihre eigenen Schwierigkeiten. Abends notieren sie in ihr Tagebuch, ob dieser Tag weniger durch ihre Hoffnungslosigkeit beschattet war, ob sie etwas Positives an diesem Tag erlebten, und schreiben sie dieses auf. Sie werden nun selbst Schritt für Schritt sich aus der Hoffnungslosigkeit befreien können.
Es sind nicht nur Menschen, die unter ihren Psychosen leiden, die sich an Dorothea Buck wenden.
Seit 1986 arbeite ich in der Psychiatrie als Krankenschwester und bin auf der Suche. Je länger ich drinnen bin, desto mehr komme ich dahin, aufhören zu müssen. Schon lange stecke ich in dem Zwiespalt. Mir fehlt die Alternative, vielleicht auch der Mut und nicht zuletzt die Sicherheit in mir, dass das der richtige Weg ist.
Liebe Schwester Katrin, ich wünschte, dass Sie als Schwester weiter drinnen in der Psychiatrie bleiben, weil die Patienten Menschen wie Sie in der Psychose brauchen. Die wenigsten sind bereit, sich auf ein so ungewöhnliches Erleben, wie es die Psychose ist, und auf die von ihr betroffenen Patienten einzustellen. Und sicher ist das auch sehr schwer und belastend. Liebe Frau Soest, mit meinen sehr herzlichen Wünschen für Ihre Arbeit grüßt Sie Dorothea Buck.
Es sind nicht nur die Briefe und vielen Telefonate, mit denen Dorothea Buck Menschen hilft. Zusammen mit dem Psychologen Professor Thomas Bock entwickelt sie 1989 die ersten Psychoseseminare. Hier tauschen sich Ärzte, Pfleger und Angehörige mit den Kranken auf Augenhöhe aus. Über 140 solcher Seminare sind bis heute nach dieser von Dorothea Buck entwickelten Idee des Trialogs entstanden. Kliniken in Deutschland, der Schweiz und Österreich arbeiten nach diesem Prinzip. Thomas Bock.
Aber das Verdienst von Dorothea und von der Trialogbewegung war, es geht nicht nur um organisatorische Veränderungen, sondern es geht Veränderungen im Verstehen des Ganzen und in der Beziehungskultur. Und einen ganz wichtigen Fortschritt sehe ich darin, dass wir mehr und mehr, das beginnt ja in Deutschland erst, auch Peer-Arbeit integrieren. Also Menschen, die selber Krisenerfahrung haben, dann eine Schulung machen und dann mit ihren Erfahrungen und ihren Stärken auch Brücken bauen und Leute erreichen, die wir vielleicht nicht mehr erreichen, dass sie auch Patienten mehr Mut machen, auch sich zu vertrauen. Also Patienten, die mit denen zu tun haben, die trauen sich mehr zu und verlassen sich nicht nur auf fremde Hilfe. Und das ist der entscheidende Fortschritt in der Genesung.
Ich kriege ja hier nun auch Anrufe, zum Beispiel von einer Bambergerin. Die hat eben auch eine Betreuerin. Und die dringt nun darauf, dass sie die Neuroleptika nimmt. Und die Neuroleptika haben sie so geschwächt, dass sie jetzt im Rollstuhl sitzt und immer schwächer wird. Und jetzt geht es darum, dass wir überlegen, wie kriegt sie die Betreuung weg? Und das ist alles so schwierig.
Die rechtliche Position der Betroffenen muss gestärkt werden. Und die Zwangsmaßnahmen, die in Deutschland ungeheuer hoch sind in der Zahl, die müssen deutlich runtergefahren werden. Und dafür brauchen wir andere Strukturen, die die Menschen anders begleiten. Aber wo die Betroffenen auch mehr Recht haben, auch etwas abzulehnen, was sie ihnen nicht hilft, und die individuellen Wege sozusagen aufzuzeigen. Ja. Da gebe ich Dorothea sehr recht.
Was nützt diese ganze Unterschrift von der deutschen Politik unter diese Unbehindertenrechtskommission, wenn sich die Psychiater nicht daran halten?
Auch mit 100 Jahren ist Dorothea Buck noch kämpferisch. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet. 2008 bekam sie das Bundesverdienstkreuz für ihr Lebenswerk. Gerade hat sie die höchste Auszeichnung der Stadt Hamburg erhalten, die Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes in Silber. Damit würdigt die Stadt ihren Einsatz als außerordentlich mutige, streitbare und kämpferische Persönlichkeit, die wegweisende Veränderungen in der Psychiatrie angestoßen hat. Ihr Einsatz für eine humane Psychiatrie ist immer auch verknüpft, das Vergangene wachzuhalten, aber daraus auch Kraft zu schöpfen, wie sie am Ende unseres Gespräches meint, einem sehr mutmachenden Gespräch.
Wenn ich nicht zwangsstilisiert worden wäre, dann hätte mich das ja alles gar nicht interessiert. Und dann hätte ich geheiratet, dann hätte ich Kinder gehabt, dann hätte ich diesen Musiker geheiratet und wäre Kindergärtnerin geworden. Und wenn ich das vergleiche, muss ich sagen, das befriedigt mich zutiefst, dass ich da etwas bewegen konnte.
Sie hörten Vorkämpferin für eine Psychiatrie auf Augenhöhe. Was die 100-jährige Dorothea Buck bewegt und bewegt hat. Von Dörte Hinrichs und Hans Rubenich.